Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel.
Der 8. Mai. 75 Jahre Kriegsende. Das ist heute. Und seit 1985 wird dieser Tag auch als Tag der Befreiung bezeichnet. Ein Ausdruck geprägt von Bundespräsident Richard von Weizsäcker, der gesagt hat, der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. An diesen Sätzen hat es auch immer wieder Kritik gegeben, nämlich, dass es sich die Deutschen damit auch ein bisschen zu leicht machen, sich selber als Opfer der Nazis zu sehen. Wie wollen wir uns erinnern? Wie sollen wir uns erinnern? Das möchten wir in der kommenden halben Stunde diskutieren. Und dafür begrüße ich meine beiden Gäste. Zum einen Norbert Frey von der Universität Jena. Er ist dort Professor für neuere und neueste Geschichte. Guten Abend, Herr Frey.
Guten Abend, Herr Ramlo.
Und in Tel Aviv ist der Historiker Dan Diener. Herr Diener, schön, dass Sie bei uns sind.
Ja, freut mich auch.
Herr Diener, wenn wir vom Tag der Befreiung sprechen, wer ist da eigentlich befreit worden?
Naja, das Wort von der Befreiung, das es ja heute zu verteidigen gilt, war eigentlich von Anfang an problematisch. Denn es sind ja diejenigen, ja, man muss hinzufügen, gerettet worden, denen nicht in erster Linie die Freiheit verweigert wurde, sondern das Leben. Das heißt, das Wort von der Befreiung war von Anfang an schon ein Wort, das in gewisser Hinsicht einen Kompromiss in sich trägt. Später für die Bundesrepublik fand dynamischer Prozess der Erinnerung seit 1945 und dann eben mit dem Höhepunkt der Weizsäcker-Rede. Das war, wenn man so will, so eine Art von ja, Ratifizierung eines neuen bundesrepublikanisch-deutschen Bewusstseins, hat sich das geändert. Das heißt, es bestand eine Einigung, dass nach 40 Jahren, nach dem Ende des Krieges, so etwas sich eingestellt hat wie eine Befreiung der Deutschen. Das heißt, infolge des gesamten Diskurses, der Auseinandersetzung, der Prozesse etc. ist so etwas eingetreten, eben als Ergebnis, aber nicht von Anfang an. Denn am Anfang, das war eine krachende Niederlage des Deutschen Reiches, eine bedingungslose Kapitulation. Man war völlig in den Händen der Sieger und das war gut so. Aber es ist ein Prozess gewesen bis zum Jahre 1985.
Und dieser Prozess, Herr Frey, wo würden Sie sagen, wo steht der jetzt im Jahr 2020?
Ja, es steht einerseits in gewisser Weise immer noch an dem damals erreichten Punkt. Man kann sogar sagen, dass diese, wie Sie ja auch schon in der Anmoderation gesagt haben, durchaus auch heikle Bezeichnung, die Richard von Weizsäcker hier gewählt hat, aber dann eigentlich durch die gesellschaftliche Erarbeitung weiterer Komponenten dieses Zweiten Weltkrieges, weiterer Aspekte dessen, was der Fall gewesen ist, eigentlich erst eine innere Beglaubigung gesellschaftlich noch mehr und mehr bekommen hat. Und die großen Debatten, die großen geschichtspolitischen Auseinandersetzungen, die kommen ja alle erst noch nach dieser Rede, vom Historikerstreit angefangen, über die Goldhagen-Debatte, über die Wehrmachtsausstellung und so weiter und so fort. Also mit anderen Worten, über eine lange Zeit hinweg, über Jahrzehnte kann man sagen, hinweg ist diese Aussage, Herr Diener hat es gerade erläutert, letzten Endes immer wahrer geworden, dass sich die Deutschen zu dieser demokratiepolitischen Setzung, die da Weizsäcker getan hatte, letztlich auch durch die Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit dieser Vergangenheit zunehmend gesellschaftlich bekannt haben. Und ich würde denken, dass dieser gesellschaftliche Prozess der Vergegenwärtigung, der Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit vielleicht vor etwa 10 Jahren seinen, ich würde denken, tatsächlich bisherigen Höhepunkt erreicht hat. Auch die Infrastruktur des Gedenkens hat sich ja seit den 90er Jahren noch einmal dramatisch erweitert. Wenn Sie an die Gedenkstätten in den ehemaligen Konzentrationslagern denken. Und seit etwa 5 Jahren erleben wir im Zeichen dieser rechtspopulistischen Herausforderung, die auch Deutschland erreicht hat, von Seiten der AfD eine massive Attackierung dieses geschichtspolitischen Status, den wir erreicht haben. Und gerade neulich haben uns Umfragen deutlich gezeigt, dass das nicht etwa nur der Spleen eines Alexander Gauland oder einiger Forderer in der AfD ist, sondern dass genau dieser Punkt, dieses Reden um eine geschichtspolitische Wende um 180 Grad, wie es Höcke gesagt hat, dass das etwas ist, was für die Wählerschaft der AfD tatsächlich attraktiv und wichtig ist. Und insofern kann man auch an diesem Punkt sagen, also diese Wähler wissen, warum sie die AfD wählen. Sie wollen diese Abkehr von den geschichtspolitischen Prozessen, die die letzten Jahrzehnte begleitet haben. Und sie wollen in vielerlei Hinsicht, das hat ja gestern Gauland auch mit seiner Erklärung zum 8. Mai deutlich gemacht, sie wollen eine Rückkehr in die 50er Jahre.
Alexander Gauland, vielleicht so viel kurz zur Einordnung, hat gesagt, der 8. Mai lasse sich nicht zum Glückstag für Deutschland machen. Und weil Sie, Herr Frey, gerade Björn Höcke angesprochen hat, der hat heute auf einer Sitzung des Thüringer Landtags gesagt, die Vergangenheitsbewältigung lähme die Gesellschaft. Also im Endeffekt hat er da seine Dresdner Rede von 2017 noch einmal aufgegriffen. Herr Diener, wenn wir uns das anschauen, zum Beispiel eben diese beiden Zitate, die ich gerade gebracht habe, was würden Sie sagen, wie steht es aus Ihrer Sicht um die Erinnerungskultur und wie wir uns erinnern müssen in Deutschland?
Naja, das Wort vermissen ist schon ein Problem, denn das würde in etwa den Anmaßungen der Rechtspopulisten entsprechen, dass die Erinnerung auferlegt ist. Aber ich glaube nicht, dass eine Erinnerung auferlegt ist. Ich glaube, dass eine Erinnerung ein Ausdruck dessen ist, an was sie erinnert. Das heißt, dass sie mit der Vergangenheit in Verbindung steht. Ich würde fast sagen, es ist fast eine anthropologische Größe. Man kann sich dem kaum entziehen. Ich möchte ein Beispiel geben, das etwas vielleicht ferner liegt, in fast Deutschland oder dem 8. Mai. In unserem Nachbarland, da wurde ja am 11. November 2018 dem Ende des Ersten Weltkrieges gedacht, mit Feierlichkeiten in Frankreich. Und der französische Präsident Macron hat auf dem Grab von Pétain eine Rose hinterlegt. Das müsste einen verwundern. Aber wenn man bedenkt, dass der Erste Weltkrieg für Frankreich viel wichtiger ist als der Zweite Weltkrieg, aus dem Frankreich ja im Jahre 1940 bereits ausgeschieden war, blieb einem Mann wie Macron eigentlich nichts anderes übrig in diesem, sagen wir, Gedächtnisgefängnis Frankreich, als am Grabe von Pétain eine Rose niederzulegen. Oder, um ein anderes Beispiel heranzuziehen, wir begehen oder wir denken zumindest, wir erinnern uns an den 8. Mai, wir diskutieren die Bedeutung eben dieser Ereignisikone. Aber uns ist vielleicht entgangen, dass etwa im vormaligen politischen Osteuropa und heute auch in Russland es eben nicht der 8. Mai ist, sondern der 9. Mai. Was sicherlich damals im Jahre 1945 eher einem Zufall geschuldet war, auf den es jetzt nicht nötig ist einzugehen. Aber in der Nachgeschichte des 9. Mai haben viele Osteuropäer im politischen Sinne diesen 9. Mai als Bedrückung empfunden, als Ausdruck der Eroberung und Unterdrückung der Sowjetunion und des Kommunismus. Das heißt, bereits der 8. Mai spaltet sich auf in einen 8. Mai im Westen und in einen 9. Mai im vormaligen Osten mit all den Gefühlen und Empfindungen, die dem entgegengebracht werden. Oder vielleicht, um ein drittes Motiv noch anzuführen, um das Bild noch zu verkomplizieren, am 8. Mai 1945 wurde in Algerien in der Stadt Sétif im Rahmen der Feierlichkeiten zum Ende des Krieges Fahnen der Alliierten mitgeführt, aber auch eine algerische Nationalfahne noch vor der Unabhängigkeit, und französische Sicherheitskräfte haben da ein fürchterliches Massaker angerichtet. Das heißt, in Algerien denkt man den 8. Mai an etwas anderes. Das heißt, der 8. Mai ist für Deutschland, für die Bundesrepublik Deutschland, hat eine andere Bedeutung als etwa in Russland und für Russland oder auch, sagen wir, in der postkolonialen Welt. Alle diese Dinge bedürfen einer Diskussion und man muss sich darüber im Klaren werden, dass sie nicht beliebig verrückbar sind.
Bevor wir diese Diskussion...
Ja,
Herr Frey.
Sie sind ganz sicher nicht beliebig verrückbar, aber an dem Begriff des Gedächtnisgefängnisses, den dann Dina gerade verwendet hatte, würde ich dann doch mindestens mal leise Zweifel dahingehend anmelden, dass man natürlich zu der Aktion von Macron sagen kann, Er hatte immerhin eine freie Wahl, diese Rose am Grab von Pétain in Bezug auf Frankreich und den Ersten Weltkrieg niederzulegen. Und er konnte es lassen. Und die Deutschen haben sozusagen in den ersten, ja, man kann ruhig sagen, 1,5 bis 2 Jahrzehnten nach 1945 natürlich auch in einem bestimmten Gedächtnisgefängnis gelebt oder sich dort hineinbegeben, eigentlich vom ersten Moment der Befreiung des Kriegsendes an. Sie haben sich versucht, als die eigentlichen Opfer Hitlers darzustellen. Und es hat lange gedauert, bis man aus diesem Gedächtnisgefängnis, um diese Worte nochmal aufzugreifen, dann herausgekommen ist. Aber es geht. Es kann natürlich jede Gesellschaft sich doch auch bis zu einem gewissen Grade jedenfalls entscheiden, welche Aspekte sie betont, hervorhebt. Und wir sehen ja auch am Prozess der lebendigen Auseinandersetzung mit Vergangenheiten, dass die Dinge sich ändern, dass die Perspektiven sich ändern. Und insofern würde ich auch zum Beispiel das heutige Interesse der baltischen Außenminister darauf hinzuweisen, was man heute in der FAZ lesen konnte, dass Russland im Grunde genommen jetzt unter Putin in den letzten Jahren auch wieder einen Rückschritt unternommen hat und dass man sich in den baltischen Staaten völlig zu Recht empört über das Faktum, dass das heutige Russland Fakten leugnet, die in den 90er Jahren schon ein ganzes Stück weit mehr akzeptiert gewesen sind, was die Politik der Sowjetunion nach dem 8. Mai oder dem 9. Mai 1945 in Osteuropa betrifft.
Herr Frey, Herr Diener, ich möchte gerne nochmal diesen Begriff Gedächtnisgefängnis aufgreifen mit der Frage, wie wollen wir uns erinnern? Ich möchte zuerst einmal noch auf uns hier in der Bundesrepublik zurückschauen. Ein Vorschlag, der in den letzten Tagen immer wieder diskutiert worden ist, ist die Idee, aus dem 8. Mai einen Gedenktag oder einen Feiertag zu machen. Der ist im Bundestag in dieser Woche von einer Mehrheit der Parteien abgelehnt worden. Inwieweit, Herr Diener, ich frage zuerst Sie, ist denn überhaupt ein Feiertag oder ein Gedenktag ein mögliches Format, das tatsächlich helfen könnte, zu erinnern?
Ja, also ich würde ganz gerne die Frage indirekt beantworten, um nochmal vielleicht auf dieses Wort, das mir ganz spontan gekommen ist, mit dem Gedächtnisgefängnis. Jedes Gemeinwesen lebt in einer Erinnerungskultur. Ich stimme Norbert Frey zu, ja, es gibt immer Optionen, es gibt immer die Möglichkeit der Entscheidung, aber letztendlich gibt es so etwas wie eine unsichtbare Hand, die lenkt. Ist ein Zwang der Öffentlichkeit, der Wahrnehmung, der Geschichtswahrnehmung. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Der 9. November 1989, ein wichtiger Tag für die Geschichte Deutschlands, der 9. November. Aber an den 9. November wird am 3. Oktober erinnert. Das ist eigentlich der Tag der deutschen Einheit. Warum geschieht das? Weil der 9. November zufällig oder das Ereignis des 9. November 1989 zufällig eben auf dieses Datum gefallen ist. Und dieses Datum ist besetzt. Es ist einfach besetzt und zwar mit einer Erinnerungskette. Ja. Ja, der 9. November 1918, ja, die Ausrufung der Republik. 1923, der Hitlerputsch, der eine Reaktion darauf war. Ja, die sogenannte Reichskristallnacht 1938. In dem Augenblick, wo durch Zufall ein 9. November 1989 sich an diese Kette sozusagen anreiht, gibt es ein Problem. Und dieses Problem wurde eben administrativ gelöst. Der 3. Oktober. So ist es. Weil alle, wenn man das weiß oder auch nicht weiß, empfindet es, der 3. Oktober ist ein Kunstdatum. Und ist ein Kunstdatum, weil es eben diese Ereignis- oder Erinnerungskette gibt. Und das meine ich sozusagen mit etwas, ja, was uns nicht ganz beliebig zur Verfügung steht. Wir können es nicht ganz beliebig überwinden. Ja. Da ist etwas, was uns gleichsam auch etwas auferlegt.
Das heißt aber, Herr Dieder, Ihre indirekte Antwort wäre nein, kein Feiertag.
Puh, ich fühle mich ich fühle mich da völlig überfragt, muss ich Ihnen sagen.
Das hört man selten von einem Historiker.
Ich hab da keine Meinung. Ja.
Herr Frey, wie sieht es bei Ihnen aus?
Ja, ich habe eine Meinung und ich bin heute daran erinnert worden, dass ich diese Meinung vor 5 Jahren schon einmal gehabt habe, was mich dann doch ehrlich gesagt ein bisschen angesichts einer offenkundig relativen Konsistenz meiner Einstellung dazu beruhigt hat. Denn ich habe gelesen, dass ich vor 5 Jahren meine Bedenken gegen einen Feiertag schon einmal geäußert habe. Und ich habe heute eigentlich immer wieder gesagt und würde das auch weiterhin sagen, dass wir für ein Gedenken, wie wir es heute gesehen haben, erlebt haben und wie es natürlich sehr viel größer vor der Pandemie gedacht war, keinen staatlichen Feiertag brauchen. Aber dass man des 8. Mai 1945 in all seiner Kompliziertheit weiterhin gedenkt, und zwar nicht nur an den sogenannten runden Jahrestagen, sondern überhaupt, das ist aus meiner Sicht wichtig und richtig. Und das ist auch etwas, wo ja Gesellschaft, Staat und eben nicht zum wenigsten auch die Medien sich immer wieder neu entscheiden können. Aber mit der Festschreibung eines staatlichen Feiertags in der Kette der staatlichen Feiertage, die wir haben, und Herr Diener hat darauf hingewiesen, dieser administrativ verordnete Nationalfeiertag Anfang Oktober jetzt, da ist sozusagen noch mal etwas Neues hinzugekommen. Also ich glaube nicht, dass es da einen weiteren staatlichen Feiertag braucht, um dieses Gedenken an diese wirklich epochale Zäsur des Jahres 1945, das Kriegsende in Europa, wachzuhalten, auch jenseits von Zeitgenossenschaft, die natürlich jetzt sukzessive zu Ende geht.
Herr Diener, Sie haben gerade gesagt, der Begriff Gedächtnisgefängnis, der ist Ihnen relativ spontan gekommen. Ein Begriff, der es schon etwas länger gibt, ist der Begriff des Gedächtnistheaters. Wenn eben beschrieben wird, dass eben zum Beispiel durch das Gedenken am 8. Mai, durch die Wortwahl Tag der Befreiung, dass sich die Deutschen etwas vormachen, dass sie in Routinen erstarren und sich es selber bequem gemacht haben, in ihrer Leistung zu erinnern und zu gedenken. Steckt die deutsche Erinnerung in einem Gedächtnistheater fest, aus Ihrer Sicht?
Naja, ich weiß nicht, wie dieses Wort gemeint gewesen ist. Ich habe das immer so verstanden, dass sich etwas sozusagen ritualisiert, dass sich etwas festlegt. Und wie beim Ritus ist es nun mal so, dass man bestimmte Handlungen vollzieht, über deren Bedeutung man sich ja nicht mehr im Klaren ist oder auch nicht im Klaren sein muss im Übrigen. Also ich bin mir nicht sicher. Ich glaube schon, und man sollte das jetzt nicht in Abrede stellen oder auch kleinreden, dass, sagen wir, das Bemühen, die Auseinandersetzung besser gesagt, um die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit ist in der Bundesrepublik Deutschland, also in der alten Bundesrepublik und dann natürlich auch in der neuen, beziehungsweise in Deutschland selbst, ja, man könnte sagen, geradezu außergewöhnlich im positiven Sinne gewesen. Dass dabei auch, sagen wir, peinliches, auffälliges, unangenehmes, rituelles gleichsam mitgetragen wird. Nun ja, das liegt auf der Hand. Man kann und man soll auch die Gesellschaft nicht kontrollieren. Aber ich denke schon, und damit komme ich wieder auf ein anderes Bild zu sprechen, eben dieses Bild der unsichtbaren Hand, dass es schon so etwas gibt, was für Kollektive ganz bestimmte Bedeutungen hat und sie durchdringt, auch wenn die einzelnen Individuen nicht unbedingt sich darüber im Klaren sind. Und das machen auch die Auseinandersetzungen deutlich. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich bin hier in Tel Aviv. Der 8. Mai ist hier überhaupt kein Gedenktag, kein Feiertag, gar nicht. Aber der 9. Mai ist von Bedeutung. Warum? Das hängt mit der russischen Einwanderung zusammen. Dass man sich sozusagen, das sind noch Personen von ihrem Alter her, die mit den jeweiligen Orden, Auszeichnungen der Sowjet- bzw. der Roten Armee auftreten und sich an diesen Tag erinnern. Die bringen dieses, wenn man so will, sowjetische Gedächtnis mit, das sich wiederum unterscheidet von dem Holocaust-Gedächtnis. Sie erinnern sich an den großen Vaterländischen Krieg. Das ist was anderes. Das ist das, was morgen abgefeiert wird in Moskau. Ja. Alle diese Dinge haben mit der vergangenen Realität etwas zu tun. Ja. Sie können peinlich daherkommen, aber sie sind in irgendeiner Weise verbunden mit einer, wenn man so will, kollektiven Erfahrung, die in der Vergangenheit liegt.
Herr Frey, dieser erweiterte Blick, der hier gerade beschrieben ist, würde der auch dem deutschen Erinnern guttun?
Ich finde, gerade an dem, was Dandiner eben für Israel veranschaulicht hat, kann man eine Analogie herstellen zu dem, was wir in Deutschland erlebt haben, als die Bundesrepublik und die damals sogenannten neuen Länder zusammengekommen sind. Denn es ist ja interessant, dass der Tag der Befreiung in der frühen DDR gleichsam im Rahmen dieser antifaschistischen Selbstverordnung und Verortung zu einem entsprechende Bedeutung bekommen hat. Also mit anderen Worten, diese Idee, diesen Tag als Tag der Befreiung zu begehen, der ist den Ostdeutschen sehr viel länger vertraut und geläufig als den Westdeutschen. Aber gerade die Ostdeutschen haben dann nach 1990, als dann die Gelegenheit auch dazu bestand, 1995 nämlich, sehr lebhaft, jedenfalls ein Teil der Menschen, lebhaft dagegen protestiert, diesen Tag als eindeutigen Tag der Befreiung kennzeichnen zu müssen, so wie es in der DDR üblich war, mit dem Hinweis, dass der Vormarsch der Roten Armee von Osten her und dann auch die nachfolgende Diktatur der SED keineswegs eine Befreiung gewesen sei. Das hat ja gewissermaßen 1995 noch einmal eine ganz neue Debatte um den 8. Mai ausgelöst. Und Richard von Weizsäcker hat eben 5 Jahre vorher, 1985, auf diesen Aspekt der ostdeutschen Perspektive noch völlig verzichten können. Heute können wir und wollen wir das natürlich nicht mehr. Und deswegen ist die Ambivalenz auch der Begrifflichkeit heute noch einmal deutlicher geworden, als es sozusagen diese normative Setzung von Richard von Weizsäcker mit ihren damaligen positiven Wirkungen gewesen ist.
Wie weit kann so eine Ambivalenz gehen, Herr Diener?
Naja, es ist nicht nur eine Ambivalenz. Es ist, um nochmal zurückzukommen auf das ursprüngliche Argument, es ist die Verschiedenheit der Erfahrung. Damit komme ich auf mein eingangs geäußertes Argument zurück. Die Opfer, sagen wir, des Faschismus, das heißt die politischen Opfer des Nationalsozialismus, die sind in der Tat befreit worden, aus Haft. Diejenigen, die sozusagen für die Vernichtung und für den Tod vorgesehen waren, die sind gerettet worden. Und diese Spannung zwischen der politischen Befreiung und der physischen Errettung ist ein wichtiges Motiv, das den Diskurs durchdringt, über das, was die Nazi-Herrschaft gewesen ist und vor allem, was ihre, um das mal so etwas zurückhaltend zu bezeichnen, ihre Maßnahmen anging, unterschiedliche Opfer zu kennzeichnen und auch entsprechend unterschiedlich zu behandeln. Diese Dinge spielen eine wichtige Rolle, sie sind untergründig und sie wirken sich auch in dem gegenwärtigen Diskurs aus.
Inwieweit?
Also das, was ich verfolge sozusagen am Rande in der Presse, ich glaube, dass die offiziellen Vertreter der Juden in Deutschland natürlich die Frage, sagen wir, der Errettung im Blick haben, aber sich sozusagen dem allgemeinen Diskurs anpassen und dann von Befreiung sprechen. Es sind, und ich sage nicht, dass es negativ ist, ich sage besser diese Form der Übereinstimmung, als sich sozusagen einem Geschichtsrevisionismus hinzugeben. Aber das Wort für eine Befreiung ist ein Kompromiss.
Ja. Dandiner ist bei uns hier im Deutschlandfunk Kultur, ist Historiker und in Tel Aviv. Und ebenso Norbert Freier ist Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Jena. Und wir diskutieren hier die Frage, wie wollen wir uns erinnern an den 8. Mai 1945? Vor 75 Jahren war der Zweite Weltkrieg zumindest in Europa zu Ende. Und Herr Frey, vielleicht möchte ich noch einmal aufgreifen die Idee, dass es ja unterschiedliche Perspektiven gibt. Das haben wir in den letzten 20 Minuten schon ausführlich besprochen. Kann man all diese Perspektiven zu einem einheitlichen Gedenken zusammenfassen oder ist es dann doch besser, wenn jeder für sich sein eigenes Gedenken hat und aus dieser Summe ergibt sich dann ein gesamtes Gedenken?
Es ist interessant, dass genau das der Anfang von Richard von Weizsäckers Rede 1985 gewesen ist. Er sagte, wir Deutsche müssen an diesem Tag unter uns gedenken, unter uns bleiben. Mhm. Bundespräsident Steinmeier hat heute in gewisser Weise das Gegenteil gesagt. Er hat es bedauert, dass nicht das stattfinden konnte, was eigentlich geplant war, nämlich dass insbesondere junge Leute aus ganz Europa und aus Israel in Berlin zusammengekommen wären und genau diese Perspektive des Unter uns letztlich aufgebrochen hätten. Und er hat ja auch davon gesprochen, Deutschland und die Deutschen dürften nie wieder alleine sein. Das kann man sozusagen in dem Corona-Diskurs natürlich auch noch als Anspielung verstehen. Aber es bezieht sich natürlich auch auf die Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust. Und letzten Endes, denke ich, kann man, wenn man die Unterschiede zusammen denkt, natürlich an einem Tag denken. Es heißt doch nicht, dass die Dinge auf einen Leisten gebracht werden müssen. Es gab also die Geretteten, es gab die Befreiten. Dandina hat die politischen Gegner des Regimes genannt. In gewisser Weise gilt es auch für das Millionenheer der Zwangsarbeiter, die ja nicht per se und komplett in der Weise, wie die jüdischen Opfer für die Vernichtung bestimmt waren. Und es gibt eben die Perspektive derer, die sich zum großen Teil überhaupt nicht befreit gefühlt haben zu diesem Zeitpunkt, die eine Niederlage empfunden haben, die Generation Richard von Weizsäcker, die seit 1939 gekämpft hat, die vielen ideologisch immer noch Verblendeten. Also mit anderen Worten, es ist eine vielschichtige Situation. Und die kann man, ich finde, die muss man immer wieder neu auch diskutieren und durchdenken.
Herr Diener, Sie haben vor kurzem einen Band veröffentlicht, der heißt Gegenläufige Gedächtnisse. Und dem argumentieren Sie, dass Erinnerungen gegenläufig sind. Ein Beispiel: Ein Jude, der die Shoah überlebt hat, der kann sich nicht an das Leiden in Stalingrad erinnern. Wenn ich das richtig zusammengefasst habe, macht dann dieser Gegensatz ein transnationales Erinnern, nenne ich es mal, überhaupt möglich?
Naja, es kommt darauf an, woran man sich erinnern möchte. Wenn man sich sozusagen zusammensetzt oder zusammensteht gemeinsam und man erinnert sich daran, dass der Nationalsozialismus niedergeworfen wurde und dass man das sozusagen auch im Nachhinein ja als etwas Positives und Glückliches erachtet, ist das kein Problem. Wenn man einige Jahre zuvor, und ich möchte mich jetzt nicht erdreisten, in der Psyche von Herrn Weizsäcker zu forschen, ist das in dieser Generation noch was anderes gewesen. Aber nicht nur in dieser Generation. Wir dürfen nicht vergessen, dass der spätere Bundespräsident noch als junger Mann als Referendar seinen Vater in Nürnberg verteidigt hat. Das ist eine bestimmte, sagen wir, individuelle Last, die muss man dann abtragen. Ich würde nur meinen, dass es schon schwierig ist, sagen wir, und insofern ist die Bundesrepublik für diesen Prozess auch zu beglückwünschen, dass sie, sagen wir, am Anfang hat man ja der Toten gedacht. Trauer, Volkstrauertag, das war eigentlich das Gedenken, ja. Es konnten nur die einen an die denken, die gefallen sind. Ja, in den beiden Weltkriegen, die beide natürlich sehr unterschiedlich sind oder waren. Es sind die Frage der Gemeinsamkeit, die muss dann, glaube ich, nochmal diskutiert werden, wie sie aussehen könnte. Sie kann nicht pazifistisch aussehen. Das war vor einigen Jahrzehnten der Fall gewesen, indem man jede Form des Krieges abgelehnt hat und sich darin sozusagen gefunden hatte. Heute werden die Unterschiede deutlich gemacht und ich glaube, dass diese Unterschiede bleiben werden.
Sie haben auch gerade in Bezug auf den ehemaligen Bundespräsidenten die individuellen Lasten angesprochen, Herr Diener. Und die werden ja insofern weniger, als dass es kaum noch insofern Überlebende des Zweiten Weltkriegs gibt. Die Menschen, die heute noch leben, waren damals Kinder. Die individuellen Lasten, Herr Frey, wenn die weniger werden, ist das dem Gedenken nützlich oder ist es eher hinderlich?
Es gibt sicherlich eine gewisse Freiheit, Dinge auszusprechen, die man in der Gegenwart der Zeitgenossen vielleicht so nicht ausgesprochen hätte. Also um an diesem Beispiel Richard von Weizsäcker weiterzudenken, die Tatsache, dass er diese Rede, die als demokratiepolitische Normsetzung so wichtig gewesen ist, gehalten hat, die hat damals eben nicht dazu geführt, dass an sein Verhalten 1945, 46 oder jedenfalls während des sogenannten Weizsäcker-Prozesses, also den Prozess seines Vaters betreffend, angespielt worden wäre. Mit anderen Worten, es gibt natürlich auch so etwas wie eine neu hinzukommende Freiheit, die Dinge noch kritischer und noch genauer zu betrachten. Auf der anderen Seite gehen natürlich auch viele Nuancen, viele Perspektiven, zunächst einmal, die in den Menschen präsent gewesen sind, verloren. Aber ich bin als Historiker, kann ich auch gar nicht bange sein, dass wir nicht hinreichend viele Quellen, Dokumente, Ego-Dokumente, wie wir das nennen, haben, die es auch in Zukunft erlauben, jedem, der es wirklich will, die Kompliziertheit dieser Verhältnisse tatsächlich zu begreifen und zu verstehen und auch Urteilskraft hier zu gewinnen, indem er sich mit diesen Dingen auseinandersetzt. Und insofern wird es eben dieser unvermeidliche Prozess sein, dass auch das Kriegsende 1945 in die Geschichte in dem Sinne zurückweicht, dass es nicht mehr die Zeitgeschichte in der Gegenwart von Zeitgenossen ist. Aber das heißt nicht, dass es nicht noch, und das würde ich als Staatsbürger, wenn Sie so wollen, wünschen, noch auf lange Zeit eine besondere Geschichte bleibt, der sich die heute in Deutschland lebenden Menschen, die ja keineswegs alle in der Tradition der Menschen, die 1945 in Deutschland gelebt haben, stehen, noch lange kritisch erinnern werden.
Herr Diener, ist Ihnen da auch nicht bange, so wie Herrn Frey?
Nein, ich kann Herrn Frey nur zustimmen. Also ich denke, dass es ein offener Prozess ist. Dieser Prozess hat klare, wie soll ich sagen, Maßgaben, also nicht die von außen auferlegt sind, sondern die Menschen spüren das, jedenfalls die Mehrheit in der Bevölkerung, was möglich ist, was nicht möglich ist, was richtig ist und was falsch ist. Ich glaube, das Sensorium ist ausgebildet in diesem Zusammenhang. Eine Mischung sozusagen, die Verbindung zwischen einem Demokratieverständnis, einem Demokratiebewusstsein, angebunden an die Erinnerung an die Vergangenheit. Ich glaube, dass das ein wichtiger Bestandteil, eine tragende Säule des bundesrepublikanischen Selbstverständnisses ist.
Und auch
es wird immer wieder Schwankungen geben, Abweichungen geben, aber der Prozess ist in der Tat, wir sind in diesem Prozess.
Das heißt, eine Historisierung, und damit möchte ich vielleicht unsere Diskussion zu einem Ende bringen, eine Historisierung im Sinne von der Zweite Weltkrieg, die NS-Verbrechen, das wird alles irgendwann nur ein weiterer Punkt in den Geschichtsbüchern sein. Diese Sorge haben Sie beiden nicht. Vielleicht fange ich bei Ihnen an, Herr Diener.
Nein, ich glaube, ich habe sie nicht. Auch wenn diese Dinge in verwandelter Form zum Ausdruck kommen, sie sind ganz, ganz tief in das Gewebe unseres Selbstverständnisses eingelegt, auch wenn sie nicht zum Ausdruck kommen, auch im Widerstand dagegen, in der Abwehr, in der Leugnung, in der Verleugnung kommen sie auch wiederum zum Ausdruck. Das heißt, in welcher Weise auch immer, sie sind präsent.
Herr Frey, was denken Sie?
Das ist ja die gute Situation in einer offenen Gesellschaft, in der diskutiert werden kann. Gerade dieser Widerspruch, gerade auch diese nationalistischen Ausfälle von der rechtspopulistischer Seite evozieren ja auch aufs Neue den Widerspruch der Mehrheitsgesellschaft. Und das ist etwas, was wir durch die Jahrzehnte hindurch der Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit und mit dem Holocaust ja immer wieder beobachtet haben. Es ist ja keine Linie vom Dunkel ins Helle, die ungebrochen vorwärts schreitet, sondern es ist eine immer wieder neue Auseinandersetzung mit Erkenntnis und Widerspruch und auch Rückschlägen. Aber insgesamt ist mir auch nicht bange, dass wir auf diesem Weg weitergehen werden, weil es, wie schon gesagt worden ist, Teil der politisch-kulturellen Identität, des Selbstverständnisses, ist vielleicht das richtigere Wort, dieser Bundesrepublik Deutschland ist.
Norbert Frey, er ist Professor für Neuere und Neueste Geschichte und Dan Diener. Er ist Historiker in Tel Aviv. Wir haben diskutiert, wie wollen wir uns erinnern an das Kriegsende, 75 Jahre nachdem der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen ist. Ich danke Ihnen beiden für Ihre Zeit.
Gerne.